Vielleicht kommt uns das Bild ein bisschen befremdlich vor, wenn ich sage, die Gemeinde, ein bodenloses Fass der Bedürftigkeit. Ein bisschen erleben wir das ja auch in unserem eigenen Leben oder da werden wir dafür sensibilisiert und das haben wir ja auch ein Stück ausgedrückt mit unseren Liedern, wenn wir singen, gib uns mehr von dir, immer mehr. Da ist ja, das Gegenüber ist ja dann unsere Bedürftigkeit. Wir brauchen Gottes Schenken, wir brauchen Gottes Wirken in unserem Leben. Manchmal sagen wir, wir brauchen einen Segen, wir brauchen eine Kraft, wir brauchen eine Gnade, wir brauchen eine Weisheit, damit wir nicht Kinder aus dem Fenster schmeißen, damit wir in Gottes Auftrag weiterbleiben, damit wir in seine Platzanweisung, in seinem Sinne, in seiner Wesensart leben, handeln und reagieren. Und wir haben das auch schon ein Stück gehört, das wurde ja auch heute ein bisschen sensibel rübergebracht, dafür, dass wir diese Bedürftigkeit erkennen, brauchen wir diese Grenzerfahrung, brauchen wir, dass das deutlich wird, dass das offenbar wird, wer wir sind, wo unsere Begrenzung ist, wo unsere Veränderungsbedürftigkeit auch ist, wo unser alter Mensch ist. Und Gott gibt uns die Antwort. Gott ist in sich selbst die Antwort auf unsere Bedürftigkeit. Er hat uns eigentlich so geschaffen, dass wir aus dieser Bedürftigkeit in Beziehung zu ihm nur das leben können, was er unserem Leben möglich machen möchte. Ich habe das mit einer anderen Frage ja schon mal vor einiger Zeit in einer Predigt zum Ausdruck gebracht. Was braucht die Gemeinde, habe ich da gefragt. Und das ist nicht zuerst Geld und ein neues Dach und einen neuen Pastor und ich weiß nicht was alles, irgendwelche praktischen Dinge, sondern wenn wir diese Frage so vom Wort Gottes her betrachten, was braucht die Gemeinde, dann sehen wir, da sind andere Antworten. Wenn wir mal so in den realen Alltag einer Gemeinde gehen, und das haben wir gemacht, Apostelgeschichte 4, 23, haben wir eine Gemeinde besucht und geguckt, was sehen die als Notwendigkeit? Was ist ihre Bedürftigkeit? Und dass eine Gemeinde kurz nach Pfingsten, wo sie mit dem Geist getauft und erfüllt worden sind, wo sie Kraft aus der Höhe erfahren haben, wo sie ausgerüstet sind mit Gottes Dimensionen und Gottes Möglichkeiten, sehen wir eine Gemeinde, die sagt, wir sind wieder ganz neu bedürftig. Wir brauchen Kraft und Mut. Und wenn ich das so höre und wenn ich mein eigenes Leben ansehe, dann ist das nicht ein Gebet, das man vielleicht mal alle 5 Jahre betet. Ich brauche neue Kraft. Und ich brauche Mut, an den Aufgaben dran zu bleiben und Mut, weiter nach vorne zu gehen und mich nicht immer mehr zurückzuziehen und immer mehr den Anforderungen und Ansprüchen des Lebens auszuweichen und mich immer mehr zu begrenzen, damit es nicht mehr wird. Es wird manchmal mehr. Wir können das oft gar nicht steuern. Was brauche ich dann? Und über diese Tatsachen in der ganz persönlichen Situation meines Lebens sehe ich brauche Kraft und ich brauche Mut. Und das ist einer der Gedanken, die ich ganz, ganz oft habe. Der wesentliche Teil dessen, was ich brauche für dieses Leben, ist Kraft. Es zehrt überall. Es kostet ganz viel Kraft. Es kostet Kraft für unsere Nerven, Kraft für unsere körperliche Existenz. Es kostet uns geistliche Kraft, oder? Ich kenne auch andere Jahre, da denkt man, man ist omnipotent. Man hat alle Kraft, man kann jede Aufgabe packen und man hält sich für alle Dinge für den geeigneten und richtigen Menschen. Und dann kommt dieser Lernprozess Gottes, dass man Grenzerfahrungen macht. Dass man den Punkt erreicht, wo man nicht mehr will. Wo man am liebsten weglaufen möchte. Wo man am liebsten das Problem aus dem Fenster schmeißen will. Oder dem Problem entgehen möchte. Und das sind oft unsere ganz konkreten Alltagsplatzanweisungen. Und das sind oft unsere ganz konkreten geistlichen Aufgaben, verbunden mit der Begabung, die Gott uns gegeben hat, mit der Beauftragung, die Gott uns gegeben hat. Und da kommt Widerstand und dann eine Gemeinde Jesu, die sich immer mehr zurückzieht auf diesen Komfortbereich, wo es nicht so ist, dass ich gefordert werde, wo ich konsumieren kann, wo ich bedient werde. Sind da so Mechanismen, die das deutlich machen? Und wir haben gesehen, diese Gemeinde, die so Kraft erfahren hat, die so wirkungsvoll war, unmittelbar danach, in den ersten Widerständen, in den ersten schweren Herausforderungen, Widerstand ist eine schwere Herausforderung, merken wir, wie das uns Kraft kostet, wenn wir Widerstand haben, schon in Kleinigkeiten unseres Lebens, sagt die ganz selbstverständlich, gib uns Freimut, Mut und gib uns Kraft und Gott reagiert darauf. Gott erfüllt sie neu mit seinem Geist. Gnädigerweise gibt er bestätigende Zeichen dazu, lässt die Erde beben und sie merken, das tut Gott wieder, er füllt uns neu. Und ich denke, diese Situation dieser Gemeinde kann uns dazu ermutigen, soll uns dazu ermutigen, dass das ein selbstverständliches Gebet ist. Meine Bedürftigkeit findet nur in Gott ein Gegenüber, das sie ausfüllen kann. Meine Bedürftigkeit, die sich aus den Herausforderungen meines Lebens ergeben. Und ich denke, dass wir nicht, und oft geht das auch gar nicht, dass wir nicht in Rückzug leben wollen. Rückzug auf immer mehr eine Position der, lasst mich alle in Ruhe. Es ist schön, wenn das zu unserem Leben gehört, dass auch manche Probleme bewältigt werden. Es ist schön, wenn das zu unserem Leben gehört, dass auch manche Schwierigkeiten mal verlagert werden können, manche Herausforderungen mit vielen geteilt werden können. Aber das bleibt immer noch genug in unserem eigenen Leben, wofür wir Kraft und Mut brauchen. Das war das Erste, was ich damals gesagt habe zu dieser Frage, was braucht die Gemeinde? Also Kraft und Mut, das haben wir bei einem Gemeindebesuch in Jerusalem gesehen, Apostelgeschichte 4 und heute Teil 2. Und ich werde immer wieder mal unter dieser Frage eine Predigt halten, was braucht die Gemeinde? Die Gemeinde braucht Klarheit über ihren Auftrag. Auch das noch. Lass uns doch lieber über anderes reden. Lass uns doch lieber über unsere Kraftlosigkeit reden. Lass uns sie doch kultivieren und pflegen. Lass uns doch uns bedauern. Und das meine ich gar nicht böse. Ich möchte auch manchmal lieber bedauert werden, als was tun. Und ich sage das ausgerechnet jetzt in der Situation, wo es mir auch nicht gut geht, wo ich deutliche Grenzen erlebe, wo ich ja Kraft und Mut brauche und noch viel mehr. Und wenn wir das so fragen, was braucht die Gemeinde, dann werden wir oft merken, wir kommen so bei dieser Thematik an diese DNA der Gemeinde. Was ist das Erbgut? Was sind die Erbanlagen? Was hat Gott hineingegeben als Basis dafür, für das, was sich dann entfalten soll? Für das Leben, das er eigentlich hervorbringen möchte? Und das ist doch eigentlich toll, das zu entdecken. Was sind die Gaben, die Gott schon hineingegeben hat in unserem Erbgut als Leib Christi? Wir sind neue Kreaturen. Was ist dieses neue Leben, das mir geschenkt ist, das vielleicht an manchen Stellen noch babyhaft, keimhaft, ganz klein, fast verborgen in meiner Existenz, aber das ist Gottes Gedanke, dass das entwickelt wird. Nicht nur in meiner eigenen Existenz, sondern dann auch in der Gemeinde. Und da geht es so ein Stück drum, um das Erbgut der Gemeinde. Auch bei uns wird ja mal immer wieder intensiver nach geistlichem Aufbruch und Wachstum der Gemeinde gefragt. Und wo wird diese Frage gestellt, woran entzündet sich diese Fragestellung? So nach geistlichem Wachstum oder nach Aufbruch? Sie entzündet sich oder sie entsteht oft an Defiziten. Man erlebt Defizite. Wir können jetzt über Äußerlichkeiten sprechen, Rückgang, Stagnation in den Zahlen und so weiter. Können wir uns freuen, sieht anders aus. Vor 14 Tagen haben wir 8 Geschwister getauft. Wir werden in der nächsten Zeit einige Geschwister aufnehmen und so weiter. Da könnten wir über die Zahlen uns beruhigen. Aber wenn man genauer hinguckt, merken wir auch, ne? Defizite. Wie ist das mit der Verbindlichkeit in dem Weg Gottes, nicht nur in der Präsenz hier am Sonntagmorgen, in den Aufgaben, in der Platzanweisung, die ich habe. Wie ist das? Überwinde ich meine Trägheit, die sich aus allen möglichen Anforderungen manchmal ergibt oder in meiner Persönlichkeit liegt? Die Klarheit über den Auftrag der Gemeinde ist eine unabdingbare Voraussetzung für einen sinnvollen Weg als Gemeinde. Viele Missverständnisse und Auseinandersetzungen haben ihre tiefste Ursache darin, dass der Auftrag der Gemeinde nicht oder unterschiedlich verstanden wird. Oft einseitig. Und wenn uns die gesamte Breite der Bestimmung, der von Gott gedachten Bestimmung der Gemeinde und der von Gott ermöglichten Existenz, DNA der Gemeinde bewusst wird und wir gemeinsam daran mitwirken, wie mitwirken? Im Wollen und im Zulassen. Nicht im Aktivismus, sondern im Wollen und im Zulassen, dann werden wir das erleben, dass überwunden wird, was so an Einseitigkeiten und Defiziten in unserer Gemeinde erlebt wird. Ich lese uns einen Text aus dem Epheserbrief, aus dem 3. Kapitel, die Verse 8 bis 12. Da spricht Paulus von sich selbst und wir sehen auch wieder etwas an dieser Stelle, wo er mit einem Wort zum Ausdruck bringt, in welcher Weise er ein Bedürftiger ist. Mir, Paulus, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkündigen, was für einen unermesslich großen Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten, auch in der unsichtbaren Welt, durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Durch die Gemeinde. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an den Glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Es ist ein Satz, den ich jetzt sage, den habe ich so nicht geschrieben, den hat jemand anders geschrieben und den hätte ich vor einer Zeit noch gar nicht so nachsprechen können. Dieser Satz heißt, die Gemeinde ist das Wertvollste, was Gott im Universum besitzt. Und den Besitz oder den Wert eines Besitzes, und darüber überzeugt mich das, was ich jetzt sage, erkennt man an dem Preis, der dafür bezahlt wird. Den Wert eines Besitzes erkennt man an dem Preis, der dafür bezahlt wird. Gott hat sich die Gemeinde erworben, so heißt es in Apostelgeschichte 20, 28, mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Wir sprechen jetzt über das, was die Gemeinde ist, in den Augen Gottes und für diese Welt. Die Gemeinde ist Gottes Plan nach ewigem Vorsatz, den er verwirklicht hat in Jesus Christus, unserem Herrn. So heißt es in Vers 11 in unserem Text. Jesus hat die Gemeinde geliebt und sich für sie selbst dahingegeben. Epheser 5, 25. Sie besteht aus wiedergeborenen Menschen, die Gott in Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wir merken, in was wir eingebunden sind, in was für eine zeitliche Dimension und in was für eine Tiefe des Handelns von Gott her. Welchen Preis er dafür bezahlt hat, was ihm das für ein Anliegen ist, was er dafür alles in Bewegung gesetzt hat, dass es das gibt, die Gemeinde in dieser Welt. Und es geht noch weiter, ich kann das eigentlich nur andeuten. Jesus hat zu Petrus gesagt, Matthäus 16, 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus sagt, das ist meine Aufgabe. Dafür setzt er sich ein. Gott selbst in Jesus Christus baut, gestaltet, gibt ihr Form und Leben. Dann hat das doch einen Wert, oder? Dann haben wir doch einen Wert als Gemeinde. Oder auch wieder Epheser 1, 23, sie ist sein Leib. Die Fülle oder die Vervollständigung dessen, der alles in allen erfüllt. Und ich denke, aus diesen wenigen Zitaten können wir das erkennen und dass das Wahrheit ist. Die Gemeinde ist das Wertvollste, was Gott im Universum besitzt. Und die Gemeinde meint nicht, und ich denke, das brauche ich eigentlich nicht sagen, meint nicht Gebäude, sondern meint lebendige Steine, meint uns als einzelne Menschen, die zusammengestellt sind zu seinem Leib. Du gehörst mit zum Wertvollsten, was Gott im Universum besitzt. Und du gehörst mit zum Wertvollsten, was Gott dieser Welt schenkt. Und ich finde, aus diesen wenigen Zitaten, die ich genannt habe, spricht die Leidenschaft von Gott, von Jesus für die Gemeinde, die ihm gehört. Und es ist richtig, Gemeinde ist zuerst für Gott da und für ihren Herrn Jesus Christus, um Gott und Christus von ganzem Herzen zu lieben und anzubeten. Das entspricht auch dem Gebot, das uns das Herz Gottes auf besondere Weise zeigt. Jesus zitiert und kommentiert es so, Matthäus 22, ab Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und da wird von einer ganz tiefen Beziehung gesprochen, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ist das erste und größte Gebot. Und jetzt wird der Blick geweitet in diesem Zusammenhang mit diesem Text. Jetzt erweitert Gott selbst die Perspektive. Das zweite aber, heißt es dann, ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich möchte das so sagen, nach diesen Worten aus dem Munde Jesu gehört unsere Liebe und damit auch die Liebe der Gemeinde, Gott und dem Nächsten mit gleicher Priorität. Unseren Brüdern und Schwestern, aber auch allen Menschen, die Gott uns über den Weg schickt, wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter anschaulich gezeigt wird. Wir kennen auch die kritische Perspektive, die das genauso dramatisch sagt, aber eben für uns dann eher kritisch. 1. Johannes 4,20, wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Ein unauflösbarer Zusammenhang zwischen dem, was ich so abspielt und zwischen dem, was sich so abspielt. Und ich möchte das so formulieren, auch wenn das vielleicht im ersten Moment einen Druck erzeugt. Allen Menschen schuldet die Gemeinde erstens, das können wir auch vom Wort Gottes her sagen, das Evangelium. Wir brauchen nur Matthäus 28 zu denken, ab Vers 18, unser Sendungsauftrag. Allen Menschen schuldet die Gemeinde die Fürbitte, 1. Timotheus 2, Vers 1. Und allen Menschen schuldet die Gemeinde gute Werke. Auch Matthäus 5, 16 und Titus 3, Vers 8. Walter Lüthi, ein Autor, hat gesagt, wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern meinen Nächsten. Das ist schon okay. Und wir sehen das im Alten Testament, wurde genauso beurteilt. Nicht eure Gottesdienste überzeugen mich von eurer Gottesliebe, nicht eure Lieder und eure Frömmigkeit, sondern euer Umgang. Die Gemeinde, so können wir das zusammenfassen, ist also mit gleicher Priorität für Gott und für Menschen da, und zwar für Christen und für Nichtchristen. Und wenn wir uns diese Sachen so ein bisschen, oder wenn wir das so ein bisschen an uns ranlassen, dann merken wir sofort, wir sind auch schon wieder bei dem Thema Kraft. Wir sind wieder bei dem Thema Mut, wir sind wieder bei dem Thema, ich bin bedürftig bis zum geht nicht mehr, bodenlos bedürftig. Wenn es um diese Liebe geht, wenn es um dieses Dranbleiben geht, wenn es darum geht, dass Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrem herausfordernden Anderssein geliebt werden sollen, uns als Gegenüber brauchen zum Beispiel, entsteht ganz, ganz viel, was mich immer wieder dazu bringt, dass ich vor Gott stehen muss und sagen, gib mir neu deinen Geist. Füll mich mit deiner Liebe, dass ich in dem bleibe, was du uns als Auftrag gegeben hast. Und darum ist es eigentlich ganz selbstverständlich, dass Gemeinde Jesu auch für sich selbst in der Fürbitte ist. Und eins wird darin zu sagen, gib uns neu. Und manchmal müssen wir ein bisschen warten, bis wir da eins geworden sind. Weil nur im Vollzug der Nachfolge werden wir merken, wie sehr wir auch in diesen geistlichen Dingen Bedürftige sind. Wie lange bleiben wir in unserem Leben nur bei uns selbst stehen? Ich brauche das für mich, ich brauche das für mich und ich brauche die Liebe für den anderen. Ich brauche die Kraft, um weiter Menschen zu dienen und für sie da zu sein. Die Gemeinde ist mit gleicher Priorität für Gott und für Menschen da, und zwar für Christen und für Nichtchristen. Und das gibt ihr ihre Gestalt, wenn wir das begreifen. Oder weil ich es nicht verstehe oder nicht will, eben nicht. Die Gemeinde hat die Gestalt, die sich aus der Erkenntnis dessen ergibt, was Gott ihr als Auftrag gegeben hat. Und wenn wir gewisse Dinge von diesem Auftrag ausklammern, und da werden wir gleich noch ein Stück stärker darauf eingehen, auf diese Beauftragung, auf diese breite Beauftragung, dann ist man Gemeinde Jesu, weil wir zu unserem Gott kommen, aber eben irgendwo mit ganz, ganz viel Defiziten, die nicht sein müssen. Wenn ich es aber verstehe, schon alleine aus diesem Doppelgebot heraus, ergibt sich ein breites Spektrum von Aufgaben, die in den Geistesgaben ihre Ermöglichung haben. Man könnte das Gleiche, was ich jetzt nachher sagen werde, aus dem Tatsache entwickeln, vom Wort Gottes her, welche verschiedene Richtungen, Zielrichtungen, Zielgruppe die Geistesgaben haben, die im Wort Gottes beschrieben werden. Sie weisen uns ja auch den Weg in Aufgaben, Geistesgaben Aufgaben, Dienstgaben. Der Rick Warren hat in einem Buch Kirche mit Vision, wir lesen ja im Hauskreis Leben mit Vision, aber in dem Buch Kirche mit Vision hat er unter 5 Ausprägungen beschrieben, die alle von sich behaupten, Gemeinde nach dem Neuen Testament zu sein. Und ich formuliere das jetzt so, wie er das geschrieben hat. Das erste ist die Klassenzimmergemeinde. Es geht darum, damit ich das richtig verstehe oder damit das richtig verstanden wird, um die Einseitigkeiten, die sich manchmal bei uns entwickeln, aber nicht das Ganze des Auftrags sehen. Die Klassenzimmergemeinde, der Schwerpunkt liegt auf systematischer biblischer Lehre, Schlüsselworte, heilsgeschichtliche Bibelauslegung, Auslegungspredigt, Bibelwoche, Wortbetrachtung, Bibelarbeit, griechisch, Lehrmeinung, Wissen, Wahrheit, Jüngerschaft. Und man kann sagen, wenn das so ist in einer Gemeinde, dann ist das schon super, weil ganz im Sinne Gottes, wenn es das bei uns gibt, was da genannt ist. Und wir können sofort ganz viele Bibelstellen herbeiholen und sagen, ja, die belegen genau diese Ausrichtung und Ausprägung der Gemeinde. Nehmen wir das zweite, was er nennt, die seelengewinnende Gemeinde. Der Schwerpunkt liegt darauf, Menschen für Jesus zu gewinnen. Schlüsselworte, Evangelisation, Errettung, Verlorensein, Entscheidung für Jesus, Taufe, Nacharbeit, Besucherzahlen, persönliche Kontakte, Mission und so weiter. Und man könnte wieder sagen, auch vom Wort Gottes her, genau da wird eine wichtige Priorität gesetzt für das, was Gemeinde ist, was ihrer DNA entspricht, was ihr Erbgut ist, das Gott ihr geschenkt hat. Was er auch will durch die Gemeinde, wofür auch Begabungen gegeben sind. Super, wenn es das bei uns gibt, das ist ganz im Sinne Gottes. Dann die Gott-Erleben-Gemeinde. Das dritte, Schwerpunkt Gemeinschaft mit Gott in der Anbetung, in Segnung, im Gebet. Anbetung ist ein ganz wichtiges Merkmal im Leben einer solchen Gemeinde und Schlüsselworte, Lobpreis, Anbetung, Musik, Gebetserhörung, Heiliger Geist, Gotteskraft, Heilungen. Man kann das wieder sagen, vom Wort Gottes her wird uns genau das auch vor Augen geführt. Lebensäußerung der Gemeinde, das darf ihre Wirklichkeit sein. Dafür hat Gott sie gesetzt. Und super, wenn es das bei uns gibt, weil es genau dem entspricht, auch was Gott geschenkt hat. Dann die Familientreffgemeinde. Also die Namen sind von dem Rick Warren. Das vierte, der Schwerpunkt liegt auf Gemeinschaft untereinander und starken Beziehungen. Man kümmert sich umeinander und macht vieles zusammen. Schlüsselworte Liebe, Gemeinschaft, Fürsorge, Anteilnahme, Zweierschaft, Seelsorge. Und auch das können wir wieder mit dem Wort Gottes in der Hand belegen. Das ist eine Wirklichkeit der Gemeinde. Und ich sage bewusst eine Wirklichkeit der Gemeinde, weil wir oft eingleisig denken. Er hat das ja auch so nebeneinander gestellt im Grunde. Und sagen, so muss die Gemeinde sein. Aber super, wenn es das bei uns gibt, denn es ist ganz im Sinne Gottes. Oder die soziale Gewissensgemeinde. Der Schwerpunkt liegt auf, sei Täter des Wortes. Und dann schreibt er, Gemeinde, Motto, Seife, Suppe, Seelenheil. Kennt ihr, ne? Das Motto von der Heilsarmee. Aber ich glaube, die fangen mit Suppe an. Suppe, Seife, Seelenheil oder fangen die mit Seife an? Logisch wäre mit Seife, ne? Erst waschen, dann essen oder so. Ich weiß es nicht. Schlüsselworte, Diakonie, notleidende Menschen, Tafelarbeit, dienen, teilen, Mitarbeit, helfen. Und man kann das wieder sagen, liest man das Wort Gottes. Lies mal, was da an Begabung gegeben wird, die sich genau auch nach außen richten, an die Not der Menschen. Lies das mal, dass unsere guten Werke ein Zeugnis sein sollen, gerade da, wo die Bedürftigkeit der Menschen ist. Und man könnte wieder sagen, wenn das unsere Gemeinde ist, super, genau das, was Gott will. Oft finden wir, dass es ein oder mehrere Aspekte einseitig ausgeprägt gibt in der Gemeinde, auf Kosten der anderen. Welche Aufgaben stärker betont werden, woran liegt das? Woran liegen diese Einseitigkeiten, die sich manchmal so ergeben? Ich denke, das hängt von der Tradition der Gemeinde ab. Die Tradition wird geprägt von Führungspersönlichkeiten. Das heißt auch, dass man sich oft über die eigene DNA, also das Erbgut, das ganzheitliche Erbgut als Gemeinde und als Einzelner keine Rechenschaft gibt. Da nicht mehr drüber nachdenkt, einfach so in diesem Weg, der mal irgendwo sich entwickelt hat, weitermacht, der mal irgendwo durch irgendeine prägende Person mit irgendeinem Auftrag, mit irgendeiner Vision entstanden ist. Und dann gibt es diese Priorität. Und das ist ja erstmal nichts Falsches. Aber dann passieren so Mechanismen. Unbewusst verstärkt man seine vorhandenen Erbanlagen noch. Also diese geschichtlichen Erbanlagen. So neigen zum Beispiel Klassenzimmergemeinden dazu, die so wichtige Lehre noch mehr zu vertiefen. Und von manchem von uns und mir persönlich schlägt das Herz. Ich liebe das, Bibelstunden zu halten in Merzig, wo man ganz intensiv sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, ganz tief einsteigt, sich Zeit nimmt. Und wenn wir ein Jahr in einem biblischen Buch sind, wenn wir anderthalb Jahre an einem Thema sind, wenn wir uns ganz intensiv mit Details auseinandersetzen, ich liebe das. Aber das ist ja nicht alles in der Gemeinde. Und manchmal entsteht das bei so Klassenzimmergemeinden, wenn ich das so auch wieder ein bisschen einseitig sagen darf, man sieht dann nur, der richtige Schritt ist immer noch mehr Vertiefung der Lehre und gleichzeitig wirft man anderen vor, dass sie oberflächlich sind. Entwickelt daraus eine Arroganz, vielleicht mit Anflug von Stolz, der aber dann für die Schwerpunkte anderer Gemeinden und auch für biblische Erkenntnis, für die Weite der biblischen Erkenntnis über das Leben der Gemeinde blind macht. Stolz macht immer blind. Neue Gemeinden nehmen sich vielleicht sogar vor, ganz anders als die alten Gemeinden zu sein, ganz anders anzutreten, können dann aber ganz schnell die Stärken der alten vernachlässigen. Und nochmal, Kritik aus Überheblichkeit und auch aus Denkfaulheit macht blind. Wir können jetzt die Gemeindeform nochmal alle genau betrachten und dann noch Einzelheiten zu sagen. Ich denke, in der Praxis ist das so, dass sich die meisten Gemeinden aus Teilen dieser Aufträge zusammensetzen, dass es diese Einseitigkeit so ausgeprägt in der Regel nicht so gibt und so in der Reihenform kaum existieren. Aber Brüdergemeinden zum Beispiel, auch unsere Prägung ist so, eher der Ansatz Klassenzimmergemeinden. Was ist unsere Gemeinde? Soziale Gewissengemeinde, Familientreffgemeinde, Gotterlebengemeinde. Ich kann das niemals auswendig. Klassenzimmergemeinde oder seelengewinnende Gemeinde. Was ist unsere Gemeinde? Und wir würden wahrscheinlich unterschiedlich an manchen Stellen Antworten bekommen, so wie jemand das unter Umständen erlebt hat. Dem lange nachgegangen wurde, bis er sich endlich für Jesus Christus entschieden hat, der wird sagen, hey, das sind Seelengewinner, die wollen, dass Menschen zu Christus kommen. Ander wird das vielleicht ein Stück anders sagen, ist aber jetzt gar nicht so entscheidend. Wobei, schon wichtig, mal drüber nachzudenken, aber wichtig ist, wie wir damit umgehen. Mit dem, was sich vom Wort Gottes her erschließt, für die Existenz der Gemeinde. Welches ist nun die wirklich biblische Gemeinde? Wenn die Gemeinde sowohl für Gott als auch für Christen und Nichtchristen da sein soll, dann folgt daraus, ich will das mal so ein bisschen vereinfachend sagen, dass alle fünf Ausprägungen erfüllt sein müssen. Das ist schon allein deswegen plausibel, weil jede Gemeindeform, die ich genannt habe, eine einleuchtende biblische Begründung für ihren jeweiligen Schwerpunkt angeben kann. Aus Zeitgründen kann diese Aussage jetzt nicht noch intensiver begründet werden. Deswegen nur jetzt eine kleine Analyse nochmal aus der Apostelgeschichte. Was wird uns da über die ersten Christen gesagt? Über die Lebenswirklichkeit, über die Entfaltung der von Gott geschenkten DNA. Was wird uns da erzählt? Wie sie lebten? Und ich sage so ein paar Bruchstücke da mal zu. Die ersten Christen verharrten in der Lehre der Apostel. Da hätten wir jetzt die Klassenzimmer gemeint. Aber dann steht auch, und in der Gemeinschaft. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Also auch von mir aus jetzt den Begriff zu nehmen, ne, wir deuten den jetzt nicht bis zum Unendlichen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Familientreffgemeinde. Sie hatten eine große Nähe zusammen. Das wird im Grunde in einem Vers schon ausgedrückt. Dazu kam das intensive Anliegen, Gottes Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Also die seelengewinnende Gemeinde, die nach außen das Evangelium verkündigt hat und nicht nur gewartet hat, bis die Leute reinkommen, sondern die es auch draußen verkündigt hat. Übrigens nochmal zurück zur Taufe. Eine schöne Erfahrung. Ich habe in der Woche nach der Taufe einen Anruf gekriegt von einem Mann, der nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder in einem Gottesdienst war, der sofort erzählt, ich bin aus der Kirche ausgetreten und so weiter. Aber ich war dann Sonntag bei ihm wegen der Taufe von Peter Klein, der alle schön grüßen lässt, der jetzt 2 Wochenende in Urlaub. Der Freund von ihm erzählte dann, ich wollte eigentlich nicht mitkommen, aber dann bin ich wegen dem Peter mitgegangen, um ihm den Gefallen zu tun. Und ich wollte mal fragen, darf ich auch kommen, wenn ich nicht eingeladen bin? Und ich habe Gott erlebt. Ich bin Gott begegnet. Für mich war das Thema eigentlich erledigt. Das war vorbei. Aber was ich da erlebt habe, ich habe Gott erlebt. Und ich habe gesagt, Sie dürfen jederzeit kommen, wir können uns auch mal treffen und so weiter. Und ich denke und ich bete für diesen Mann, dass das jetzt nicht nur das erste Ansprechen sei. Er sagt, er hat 2 Tage seiner Frau nur von diesem Gottesdienst erzählt und wie ihm Gott begegnet ist. Ist doch auch schon mal schön, ne? Verkündigung des Evangeliums durch die Zeugnisse am Taufsonntag. Und es geht weiter. Also sie verharrten in der Lehre, in der Gemeinschaft, waren ein Herz und eine Seele und dann Brechen des Brotes und Gebet. Das ist auch Gott erleben, Gemeinde. Dazu kam das intensive Anliegen, das Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, verbunden mit Wundern und Heilungen und, wird auch noch genannt, soziale Unterstützung Notleidender. Ich habe jetzt hier Bibelstellen nicht genannt, alles Apostelgeschichte von Kapitel 2 bis Kapitel 9 geben diese Akzente der Lebensgestaltung, der Ausgestaltung der DNA, die Gott seiner Gemeinde gibt, die das Wertvollste in diesem Universum ist für ihn und die er zum Wertvollsten für dieses Universum macht. Das alles kennzeichnete die Jünger. Sie taten es ganz selbstverständlich, weil der Herr es den Aposteln mit auf den Weg gegeben hatte und der Geist Gottes die Umsetzung bewirkte. Das, so möchte ich das mal sagen, war die DNA der ersten Gemeinde. Und das ist sie immer noch, das Erbgut der Gemeinde Jesu heute. Damals setzten sie also alles gleichzeitig um, was Klassenzimmergemeinde, seelengewinnende Gemeinde, Gotterlebengemeinde, Familientreffgemeinde, soziale Gewissengemeinde anstreben. Gemeinde soll eben in der Kraft Gottes gleichzeitig der Ort sein, wo das lebendige und wirksame Wort des Christus wohnt und das Haus des lebendigen Gottes ist und die Hoffnung der Welt und die Gemeinschaft der Heiligen und die Stadt auf dem Berg. Wir können verschiedene Begriffe, Bildworte nehmen, die immer das Gleiche beschreiben und sie charakterisieren die Wirklichkeit der Gemeinde. Anders ausgedrückt, kompetente Lehre, leidenschaftliche Evangelisation, inspirierende Anbetung, intensive Gemeinschaft, nachhaltig sozialdiakonisches Arbeiten gehören zu den Kernaufgaben der Gemeinde. Und zusammen offenbaren sie Gottes Charakter. Zusammen offenbaren sie Gottes Charakter, seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit, seine Allmacht, seine Fürsorge. Gemeinsam zusammen offenbaren sie das Herz Gottes, seine Wirklichkeit, seine Existenz, aber auch seine ganze Wesensart. Wenn man sich damit so beschäftigt, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, so wie ich mich in den letzten Wochen gefühlt habe gesundheitlich, habe ich dann erstmal Bauchschmerzen gehabt. Angst, uns in einem riesigen Programm zu verzetteln, wenn wir das alles gleichzeitig erreichen wollen. Aber Gott hat seinen eigenen Weg der Realisierung. Entscheidend ist zunächst, dass wir die Sicht haben und das Wollen als Hingabe an Gottes Willen und an Gottes Möglichkeiten. Wenn Gott sowas in seinem Wort offenbart, dann braucht er darauf eine Antwort von mir, sozusagen als Initialanstoß, Zündung, damit das Gestalt bekommt in meinem Leben. Wenn Gott das entfaltet vor meinen Augen, in meinem Herzen, durch sein Wort und sagt, das ist Gemeinde, das möchte ich gestalten und hervorbringen, dann wartet er auf die Antwort, dass ich sage, ja, ich teile deinen Willen. Für diesen Willen möchte ich leben. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Auch wenn ich nicht mehr weiß, womit. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wie das geht. Aber das ist die erste Reaktion. Die Hingabe an Gottes Willen. Du willst das. Und auch, und das ist das Zweite, an Gottes Möglichkeiten. Wenn er das will, dann bringt er das hervor. Und wie denn? Indem er mich ausquetscht, bis nichts mehr überbleibt? Und wir sehen was anderes. Begaben, befähigen, ausrüsten, Kraft seines Geistes, sich selbst schenkend in mein Leben hinein. Er sagt nicht, du musst jetzt diese 5 Ausprägungen leben, aus dir muss das jetzt irgendwo hervorgebracht werden, auch nicht uns als Gemeinde, irgendwie, sondern er sagt, die DNA dafür habt ihr. Und dieser Christus, der das leben will, lebt in euch und gibt ihm Raum. Gebt ihm Raum. Lasst euch führen. An manchen Sachen müssen Dinge bereinigt werden, damit man wieder richtig hinhört. An manchen Sachen muss ich eine Entscheidung treffen, endlich meinen Platz einzunehmen und endlich aus der Opposition herauszukommen, die ich vielleicht habe. An manchen Stellen begründet. Ich kann immer Defizite beklagen, aber ich kann mich auch unter diese Tatsache der Defizite stellen und sagen, ja Herr, wo ist denn dann mein Platz, damit diese Defizite überwunden werden? Damit das gelebt wird, was du für die Gemeinde möchtest. Wo ist denn mein Platz? Wo ist denn meine Dienstanweisung, Platzanweisung, mein Ort, wo ich mich verankern kann? Und wo du das, was du in mir gegeben hast, an Begabung, Befähigung, leben möchtest? Gott hat seinen eigenen Weg der Realisierung. Und dazu muss ich dann hinkommen. Wenn ich mich selbst betrachte, wie kann das gehen? Wie soll das geschehen? Das ist die Maria-Frage, ne? Ich weiß von keinem Mann. Also, wie soll das geschehen? Und er wird es hervorbringen. Es geschieht nicht durch Herr oder Kraft, nicht indem Gott auf uns als unheimlich fähige Ressource zurückgreift, sondern indem Gott unsere Bedürftigkeit sieht und sagt, die Menschen mache ich dazu fähig, mit meinen Möglichkeiten. Die Menschen, egal wie alt, wie jung, ob klein, ob groß, ob stark, ob schwach, ob unheimlich eingebunden in alle möglichen Herausforderungen oder mit mehr Freiräumen, egal ob sie schon vielleicht bürgerlich gescheiterte Existenzen waren. Guckt euch mal das Berufungsprinzip Gottes an, was er sagt. Nicht viele, die besonders wichtig, besonders wertvoll, besonders groß in der Welt hat er erwählt, sondern was nichts ist. Und denen gibt er den Auftrag, genau das zu werden, das Wertvollste im Universum. Den macht er, den gibt er die Möglichkeit dazu. Und was ist das doch? Ist doch meine Geschichte auch. Und ich finde das ermutigend. Angstmachend, oh, was kommt da auf mich zu? Und ermutigend, mit mir will Gott das? Und das wird, ich bin ja nur noch 3 Jahre vom Dienstende entfernt, im Sinne von der beruflichen Situation, auch wie es dann weitergeht, kann ich ja auch noch so nicht sagen. Aber ich sage das mehr denn je. Ich staune, dass Gott mein Leben eine Berufung gegeben hat. Wo hat er dafür einen Anknüpfungspunkt gefunden? Wo? Entscheidend ist, dass wir die Sicht haben und den Willen als Hingabe an Gottes Willen. Und an Vertrauen auf seine Möglichkeiten, den gesamten Auftrag der Gemeinde im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Nicht auf unsere Fähigkeit, nicht auf irgendeinen in der Gemeinde, sondern auf Gott umzusetzen. Und wenn uns das gelingt, dann befinden wir uns im Zentrum des Willens Gottes, gewissermaßen in der Mitte des Tisches. Wenn wir eine ausgewogene Gemeindeentwicklung und Wirklichkeit anstreben, das, was Gott will, anstreben, darf keiner der einzelnen Aufträge so überbetont oder so vernachlässigt werden, dass wir uns an den Rand des Tisches ziehen lassen. Immer wieder müssen wir an der jeweils schwächsten Stelle arbeiten. Auf kluge, geistliche Weise müssen scheinbare Gegensätze zusammengebracht werden. Das ist eigentlich eine sehr lange Predigt. Ich habe da schon die meisten Zettel gar nicht erst mitgenommen. Ich bin aber trotzdem jetzt am Ende. Für heute. Was machen wir denn damit? Weil als Praktiker weiß ich ja, das sind ganz komplizierte Dinge. Da stoßen wir daran, dass Menschen eine sehr einseitige Sicht haben und die ist manchmal ja begründet in ihrer Begabung. Begabung ist ja auch oft einseitig. Wenn einer eine Begabung für Lehre hat, und das sind einige Leute unter uns, Gott sei Dank, dann hat er das ganz stark im Blick, wenn es denn richtig diese DNA in ihm arbeitet und Gestalt gewonnen hat. Dann hat er das auf dem Herzen, Lehre, Lehre, Lehre. Aber das Problem ist manchmal die anderen Dinge vielleicht nicht so. Evangelisation, vielleicht nicht so dieses Gott erleben. Weil Es ergeben sich manchmal aus unseren Begabungen Einseitigkeiten. Dann gibt es ja dieses Thema Gabenübertragung. Ne? Ich denke, alle müssen das Gleiche denken, genauso sein wie ich. Ist aber nicht so. Ist aber nicht so. Wie kriegen wir das hin, dass wir in der gegebenen Unterschiedlichkeit unserer Begabungen, unserer Person, auch unserer Dienstanweisung eine Einheit sind, die gemeinsam diesen Weg geht? Wie kriegen wir das hin? Habe ich auch schon wieder Bauchschmerz, kann ich auch schon wieder sagen, Gott, du wirst das schaffen. Irgendwie wirst du das schaffen. Dass wir gemeinsam auch in dieser Unterschiedlichkeit die Dinge tragen. Dass wir uns dahinter stellen, wenn der andere etwas auf dem Herzen hat und in einer anderen Priorität ganz intensiv lebt. Und das nicht misstrauisch begucken. Ich kriege das ja so ein bisschen an der Kritik mit. Da kommt so die Kritik, hey, meinst du nicht, dass dein Handeln schon viel zu viel nur noch Sozialarbeit ist? Dann sage ich, oh, ich mache jetzt wieder 3 Bibelstunden mehr, damit ich das wieder korrigiere. Wenn das Auftrag ist, wenn das Herausforderung ist, wenn es darum geht, beim Begleiten von Menschen ihn zur Verfügung zu stellen, auch in den praktischen Dingen, wenn es darum geht, für einen Menschen jetzt für eine Zeit seines Lebens Lotse zu sein, der sie durch diese neuen Herausforderungen ein Stückchen durchführt, ne? Das ist manchmal so in unserem Leben. Und dann wird wieder das andere eingeklagt. Und dadurch entstehen manchmal ganz viele Spannungen. Entstehen manchmal Unzufriedenheit aneinander. Ein Einzelner wird das Ganze nicht abdecken können. Ein Einzelner wird vielleicht manchmal recht einseitig in seiner Priorität, die ihm Gott gegeben hat, durch seine Gabe, die Priorität seines Herzens leben. Weil sie von Gott kommt. Aber wenn wir das verstanden haben, dass, ich sage das jetzt mal 5, wir können vielleicht auch 6 verschiedene Ausprägungen, brauchen uns nicht, Rick Warren ist nicht der Herr, der mit jedem Wort für uns verbindlich ist, aber wir dürfen uns ruhig mal daran orientieren, weil das eine gute biblische Begründung hat, diese Ausprägungen. Wenn wir das erkennen, diese 5 Ausprägungen sind Lebensäußerungen der Gemeinde Jesu, die sich aus ihrer DNA ergibt, die sich aus dem Herzen Gottes ergibt, die sich aus dem Geist ergibt, der in uns wohnt, die sich aus den Gaben ergibt, die er seiner Gemeinde gibt. Wenn wir das so sehen, dann merken wir doch, wir müssen uns auch zueinander anders positionieren. Wir müssen uns zueinander anders positionieren. Wo ist denn der, der ganz viel Liebe und gestaltende Kraft für Beziehungen hat, zum Einbinden, bei dem Leute sich ganz stark angenommen fühlen und so weiter? Ganz praktisch ist das doch so, wenn ich das eine mache, kann ich das andere nicht machen. Oder? Ist doch manchmal so. Es geht nicht alles gleichzeitig. Ich meine, wir müssen da nicht auf eine Person gucken. Leib Christi, Gemeinde ist der Leib. Mit vielen unterschiedlichen Gliedern. Aber das Erste, was ganz wichtig ist, denke ich, und wohin wir eine Entscheidung treffen können, ja, das mache ich zu meinem Gebet. Das mache ich ab heute zu meinem Gebet. Herr, ich möchte mit Teil der Gemeinde Jesu sein, in dieser Vielgestalt, die du hervorbringen möchtest, für die du sie begabst, befähigst und ausrüstest. Und wenn ich die Frage noch nicht beantwortet habe für mich selbst und wenn ich sie noch nicht für mich selbst beantwortet habe, dann ergänze ich das und sage, und ich möchte meinen Platz einnehmen. Nicht, den ich kritisch auf den anderen gucke, nicht, den ich denke, boah, der hat eine tollere Gabe oder ich habe eine tollere Gabe und was ist das für ein kleines Licht? Nicht so. Sondern dem, der das Glas Wasser gibt, dient Gott damit, baut Brücken zu Menschen, ist Helfer. Dem, der das Evangelium verkündigt, dem, der lehrt, dem, der Helfer ist, dem, der einen diakonischen Dienst tut, dem, der betet, dem, der die Gaben hat, Menschen ermutigen und Heilung zu bringen in der Kraft Gottes. Eigentlich ist es doch das, was wir wollen. Ne? Aus unseren Bedürftigkeiten entsteht eigentlich dieser breite Spektrum der Sehnsüchte und Wünsche, oder? Aus unserem Lebensalltag entsteht das doch eigentlich. Der eine sehnt sich danach, dass er Menschen an seiner Seite hat, die seinen Alltag mit ihm tragen. Der andere sehnt sich danach, dass Gott ihn so anrührt, dass er heil wird. Und alles das hat Gott in seine Gemeinde hineingegeben. Die Fähigkeit und die Möglichkeiten, da zu helfen. Und manchmal komme ich an einen Punkt und weiß nicht, wie ich jemandem helfen soll. Und ich möchte helfen, vielleicht. Ist da nicht manchmal, wenn ich es nicht bin, und kann? Der Platz für jemand anders? Ist das nicht in unserer Gemeinde geschenkt? Ist die DNA nicht uns mitgegeben, wo wir unser Leben Christus anvertraut haben, dass das passieren kann? Ich könnte auch fragen im Sinne des Paulus nach 1. Korinther, sind alle nur Augen, sind alle nur Mund? Nein, nein. Gott ist bestimmt nicht zu blöd, sondern er ist vollkommen weise, das genauso zu gestalten, dass das auch möglich ist, dass es ein Leib ist, die Gemeinde, auch diese Ortsgemeinde, dass sie diese Vielfalt der Beauftragung leben kann. Und dass wir nicht nur eine ungeheure Bedürftigkeit haben, das ist eine Tatsache, sondern dass wir von Gott her die Möglichkeit haben, auf diese ungeheure, fast ohne Boden Bedürftigkeit auch dieser Welt zu reagieren. Ich bin immer wieder ja von irgendwelchen Sachen herausgefordert und ganz oft erlebe ich keine Antwort. Und wenn ich mich damit früher vergleiche, wäre das gar nicht vorgekommen, hätte ich gar nicht ertragen können, keine Antwort zu haben. Früher habe ich dann immer alles Mögliche dazu gelesen, mich sofort da reingestürzt, mich gebildet und mir das irgendwo erschlossen, weil ich das nicht ertragen konnte, etwas nicht zu können, etwas nicht zu wissen, für etwas keine Antwort zu haben und so weiter. Und ich bin gerade gestern nochmal dahin gekommen beim Nachdenken und Fragen und Beten, dass ich das Vertrauen haben soll, dass Gott die Antwort hat. Auch wenn ich sie nicht jedes Mal geben muss und auch wenn er sie nicht jedes Mal durch mich gibt und wenn das nicht jedes Mal durch mich wirkt. Aber seine Gemeinde hat er dazu ausgerüstet und befähigt. Die Gemeinde ist das Wertvollste im Universum, das Gott hat. Lass das mal wirken. Und dann denk mal drüber nach. In diesem Leib, mit dem Gott sich in dieser Welt offenbart. Wie möchte er sich durch mich offenbaren? Amen.